Vor einiger Zeit habe ich einen Freund in Münster besucht. Ich hatte den schon ewig lang nicht mehr gesehen, war gemeinsam mit ihm in Tübingen im Studium, war da bei Campus für Christus. Und ich habe mich riesig auf dieses Wochenende gefreut. Wir hatten uns unglaublich viel zu erzählen. Und dann war ich dort und wir haben überlegt, was machen wir? Und auf einmal sagt er diesen Satz, der mich voll getroffen hat. Hey Chris, hast du nicht Lust, mit den Leuten aus meiner Kirche samstagmittags evangelisieren zu gehen? Und ich dachte mir, nee, bitte bloß nicht. Ich habe das schon öfters mal gemacht in Studienzeiten und meistens lief das dann so richtig klischeehaft. Ich bin eher introvertiert, ein bisschen so schüchtern und Gott hat mir Mut gegeben und irgendwie war das dann doch ganz gut und schlussendlich alles gar nicht so schlimm. Nicht so an diesem Tag, ich war völlig überfahren, habe mich überhaupt nicht bereit dazu gefühlt. Und ich kann halt leider schlecht Nein sagen. Und dann dachte ich, Mann, Theologiestudium, ich habe eine christlich-missionarische Studentengruppe eine Zeit lang geleitet. Ich sitze in der Landessynode und rede die ganze Zeit, wir müssen mehr Mission machen als Kirche. Das wäre schon auch relativ peinlich, dann zu sagen, nee, ich traue mich heute nicht. Wir sind dann also zu dieser Gemeinde hingegangen, haben am Anfang mit den Leuten gebetet. Das war dann noch so der angenehme Teil des Nachmittags. Und dann sind wir in Zweiergruppen raus auf die Straße und sollten in so einem Wohngebiet irgendwo in der Pampa in Münster Leuten von Jesus erzählen. Ich habe mich selten so gestresst und unwohl in meinem Leben gefühlt. Und ich habe wirklich darum gebetet, dass die Leute keine Zeit haben, an uns vorbeilaufen oder dass irgendwas Wildes passiert, dass ich bloß nicht in dieser Situation irgendwie ein Glaubensgespräch anfangen muss. Doch dann ist was wirklich Unglaubliches passiert, aber das erzähle ich erst am Ende, um die Spannung noch ein bisschen hochzuhalten. 24/7, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Satz für mich eher eine Drohung oder eher eine Verheißung sein soll. Und auch ja, dieser Titel der Jumiko, der löst manchmal ein bisschen Stress bei mir aus. Weshalb erzähle ich das am Anfang? Um das klarzustellen, ich habe überhaupt nichts gegen Straßenevangelisation. Ich kenne sogar ein paar Menschen, die sind dabei zum Glauben gekommen. Ich habe auch Freunde, die können das richtig gut auf eine ganz natürliche Art und Weise. Die können mit Leuten connecten, können von Jesus erzählen, ohne dass es irgendwie komisch ist. Aber ich habe auch mehr als einmal diese Erfahrung schon gemacht, dass es eben nicht unbedingt so laufen muss. Dass das Stress auslöst und ich erstmal nicht weiß, bin ich bereit dazu. Und an dem Lachen habe ich gehört, der ein oder andere kennt die Situation vielleicht auch, dass man sich unwohl fühlt in seiner christlichen Haut, dass man manchmal diese Momente hat, wo man denkt, ah, dieses Vier-Punkte-Armband, ich würde es jetzt am liebsten verstecken und ablegen. Bei mir ist es dann immer so, wenn ich erzähle, dass ich Theologie studiere, dann habe ich immer direkt ein Glaubensgespräch an der Backe und würde mir dann wünschen, dass ich irgendwas anderes studiert hätte, um jetzt bloß nicht auf dieses Thema zu kommen. Im Missionsbefehl in Matthäus 28 heißt es ja, gehet hin, mache zu Jüngern alle Völker, denn siehe, ich bin bei euch alle Zeit bis an der Weltende. Ich habe, seit ich mit 16 zum Glauben gekommen bin, so diese klassische landeskirchliche Karriereleiter absolviert. Ich habe Jugendarbeit gemacht, ein Auslandsjahr in Tansania, war in Tübingen bei Campus für Christus missionarisch unterwegs, habe da nachts Leute auf der Neckarbrücke angequatscht, mittags in der Mensa Glaubensgespräche angefangen, schreibe jetzt sogar eine Doktorarbeit über dieses Thema Mission. Aber bis heute geht es mir so, dass ich manchmal diesen Satz von Jesus höre und mir dann so denke, nö, heute nicht, such dir bitte jemand anderen. Inzwischen weiß ich, woran das liegt und was das Problem ist, das dem zugrunde liegt. Und falls ihr dieses Gefühl kennt und es euch auch ab und zu mal so geht, dann könnt ihr in dieser Einheit vielleicht ein bisschen was über Jesus und über euch selbst lernen, was eine Hilfe sein kann. Und deshalb habe ich diesen Titel ganz bewusst gewählt, dieses 24/7 mit Jesus gegen Stress und Rastlosigkeit. Mission kann so gelassen sein. Und bevor wir jetzt gleich in die Bibel reingucken, uns Matthäus 11, 28 bis 30 ein bisschen genauer anschauen, will ich noch eine augenöffnende Erkenntnis teilen, die ich hatte. Die ist deshalb augenöffnend, weil die eigentlich relativ banal ist, aber für mich das ein riesiger Aha-Effekt war, als ich das verstanden habe. Jedes System ist perfekt darauf ausgelegt, das Ergebnis zu erzielen, das es erzielt. Nochmal, jedes System ist perfekt darauf ausgelegt, das Ergebnis zu erzielen, das es erzielt. Was meine ich damit? Ein Beispiel. Mein Herzensverein, der VfB Stuttgart, der steht gerade relativ gut da. Pokalviertelfinale, Platz 3 der Tabelle. Und es hat einen ganz simplen Grund. Die machen genau das, was man tun muss, um auf Platz 3 zu stehen. Die trainieren so, die arbeiten so, die leben genau so, dass sie auf Platz 3 stehen. Der ein oder andere weiß, vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus. Man war auf Platz 17 der Tabelle, aber da war es genau dasselbe. Man hatte das perfekte System, um auf Platz 17 der Tabelle zu stehen. Kein Selbstvertrauen, schlechte Trainingsleistung und Bruno Labbadia als Trainer. Mit diesen drei Faktoren hat man wirklich alles erfüllt, um am Ende auf Platz 17 zu stehen. Wir haben praktisch wirklich dieses Platz 17-Leben auch voll drin gehabt. Und jetzt ist es völlig umgekehrt. Die Sportschau gucken, wissen das. Motivation, Freude am Spiel, so eine gewisse Lässigkeit, Gerassi und Undav in Topform, wirklich so ein Traumduo, ein überragender Trainer, die richtigen Einkäufe, also es stimmt einfach alles. Man macht genau das, was notwendig ist, um am Ende auf Platz 3 zu stehen. In Bezug auf meinen Missionsstress habe ich festgestellt, ist es genau dasselbe. Jedes System ist perfekt dazu ausgelegt, das Ergebnis zu erzielen, das es erzielt. Wenn ich so gestresst und abgeschreckt von Jesu Auftrag bin, dann hat es folgenden ganz simplen Grund. Ich lebe mein Leben genau so, dass diese Gefühle am Ende bei rauskommen. Ich erfülle mit der Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, genau die Voraussetzung dafür, um am Ende des Tages von Mission gestresst zu sein. Und mein Leben an solchen Tagen, wo man mich mit diesem Missionswort wirklich jagen kann, das ist wirklich genau darauf ausgelegt, dass das am Ende des Tages passiert. Ihr kennt es vielleicht. Wenig Schlaf, viel Handy, zu lange To-Do-Liste, keine stille Zeit morgens. Dieses Gefühl, dem Leben so ein Stück weit hinterher zu hecheln, nicht fokussiert zu sein, so eine innere Unbereitschaft, eine Rastlosigkeit. Die Belesenen unter euch wissen jetzt sofort, er hat das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer gelesen. Ja, das stimmt, das empfehle ich euch. Dieses klasse Buch gibt's auch unten für 23 € oder so. Aber mir ist es in den letzten Jahren wirklich aufgegangen, Rastlosigkeit ist in unserem Jahrzehnt der Top-Killer für geistliches Leben und auch für Glaube und damit auch für Mission. Und Rastlosigkeit verbindet das Thema Mission mit so einem Stressgefühl, das es eigentlich nicht haben sollte. Mission sollte was mit Freude und mit wachsendem Glauben zu tun haben. Was meine ich mit Rastlosigkeit, falls euch dieser Begriff nicht ganz geläufig ist? Rastlosigkeit ist eine Mischung aus einem hektischen Alltag, Dopaminsucht, das ist das, was euer Gehirn ausschüttet, wenn ihr am Smartphone rumdaddelt, und False Friends wie Fast Food, Chips, Alkohol oder Pornografie. Die Symptome sind folgendes. Erstens, auf die Frage, wie geht's dir, antwortest du normalerweise mit ganz gut, nur ein bisschen im Stressgrad. Zweitens, du erschrickst jedes Mal, wenn du das Ergebnis deiner Bildschirm-Tracker-App siehst oder du hast diese App schon gar nicht, weil du weißt, das Ergebnis würde dich verstören. Drittens, du brauchst abends zum Runterkommen deine Chips-Tüte, deine Schokolade oder dein Bier, weil du um 10 nach so einem normalen Tag einfach nicht runterkommst und direkt schlafen kannst. Viertens, du hast während Filmen und während du auf den Zug deines Mitspielers beim Spieleabend wartest, die ganze Zeit diesen Drang, dein Handy rauszuholen und irgendwas drauf rumzutippen. Oder du hängst viel zu oft auf YouTube-Shorts, auf TikTok oder auf Instagram fest und wunderst dich, wo die Stunden geblieben sind. Das Time Magazine hat vor kurzem herausgefunden, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen in den letzten 20 Jahren um ein Drittel abgenommen hat. Von 12 Sekunden im Jahr 2000 auf ungefähr 8 Sekunden im Jahr 2020. Zum Vergleich, ein Goldfisch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden. Goldfische sind nicht von der Digitalisierung betroffen, haben normalerweise keinen Netflix-Account und sind auch selten auf Instagram oder TikTok anzutreffen. Also die sind praktisch konstant geblieben. Sprich, in den letzten 20 Jahren sind wir in unserer Aufmerksamkeitsspanne als westliche Menschheit hinter Goldfische zurückgefallen. Wenn du jetzt denkst, ja, der übertreibt jetzt vielleicht auch ein bisschen. Ein Gedankenexperiment, mach das mal mit. Stell dir vor, du schaltest jetzt sofort dein Handy aus, so weit, so gut, und es bleibt 3 Tage lang aus, jetzt am Stück. könntest du das ohne Vorbereitung? Ich vermute mal, 2/3 von uns würden ohne Maps gar nicht mal nach Hause finden. Wir wären aufgeschmissen ohne unseren ganzen Sachen, die wir da haben. Und nach ein paar Stunden würden vermutlich die meisten von uns mit neurobiologischen Entzugserscheinungen irgendwo schweißgebadet in einer Ecke, irgendwie in Embryonalstellung auf dem Boden kauern und nicht mehr wissen, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Unser Smartphone, Amazon Prime und Netflix, das sind einige der Gründe dafür, dass unsere Gesellschaft immer hektischer wird. Dazu kommen dann diese Nachrichtenbombardements, Eilticker-Meldungen, ein immer komplexerer Alltag und einfach immer mehr Möglichkeiten, die eigene Zeit zu füllen und zu töten. Und das führt zu einem hektischen Lebensstil. Und ich glaube, das ist einer der Top-Killer für geistliches Leben, die wir gerade haben. Ich denke mal, für viele von uns besteht die große Gefahr nicht darin, dass wir unseren Glauben irgendwie aufgeben, da keine Lust mehr drauf haben, den an den Nagel hängen. Ich glaube, wir sind eher abgelenkt, in Eile, beschäftigt und dann sind wir auch ganz schnell mit einem Mittelmaß zufrieden. Wir streifen das Leben am Rande, statt es wirklich zu leben. In anderen Worten, keiner von uns wacht morgens erstmal auf und hat das Gefühl, heute will ich mal eine richtig krasse Sünde begehen. Irgendwie morgens die Mitbewohner in der Küche verprügeln oder mittags die Kreissparkasse überfallen, abends noch ein paar Autospiegel abtreten oder so. Schätz mal, für die meisten von uns ist es jetzt nicht das, was wir die ganze Zeit wollen. Ich glaube, das sieht eher anders aus. Unsere größte Gefahr, die uns vom Glauben abhält, ist, dass wir abends zu spät ins Bett gehen, morgens zu spät aufstehen und dass dann so ein schöner, hektischer Alltag mit ganz viel unnötiger Ablenkung dazu führt, dass wir weder Bibel lesen, noch beten, noch uns irgendwie innerlich auf Jesus einstellen und Zeit für ihn haben. Wir leben in einem Klima, in dem es nicht nur schwierig ist, über Gott an sich nachzudenken, sondern generell irgendeine Art von innerer Tiefe zu entwickeln. Aus allen möglichen Gründen, aus guten wie schlechten, lenken wir uns selbst so sehr ab, dass wir in geistliche Besinnungslosigkeit geraten. Und nicht, dass wir selber irgendwas gegen Gott, gegen innere Tiefe oder gegen den Heiligen Geist hätten, das hätten wir alles schon gern. Jeder von uns würde gern so einen Platz 3 oder vielleicht sogar einen Platz 1 Leben führen. Es ist nur so, dass wir gewohnheitsmäßig einfach zu beschäftigt sind, als dass wir irgendwas davon spiegeln könnten. Wir sind nicht schlecht, wir sind nur abgelenkt. Wir sind nicht ungeistlich, wir sind nur beschäftigt. Und diese zwanghafte Betriebsamkeit, Ablenkung und Unruhe, die sind heute die größten Hindernisse in unserem geistlichen Leben. Und das noch eingeschoben, falls es manchmal ein bisschen zeigefingermäßig kommt, da zeigen natürlich immer auch 3 Finger zurück, das ist für mich selber ein Thema und ich predige da auch gerade zu mir selbst. Das ist das System, in dem viele von uns, glaube ich, mal unterwegs sind. Und das ist ein System, das killt Glauben, das macht Mission zu einem Stresstest. Und ich habe irgendwann verstanden, wenn ich dieses System und seine Früchte nicht mehr will, dann geht das so nicht weiter. Denn nochmal, jedes System ist perfekt darauf ausgelegt, das Ergebnis zu erzielen, das es am Ende erzielt. Im VfB-Beispiel gesprochen, ich brauche einen Systemwechsel, einen Trainerwechsel. Einer, der alles anders macht als wir selber, unseren Trainingsalltag völlig umstellt und ein neues Spielsystem einüben lässt. Mein Trainer hat uns im Matthäus-Evangelium folgendes Spielsystem vorgeschlagen. In Matthäus 11, 28 bis 30 sagt Jesus folgendes. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gemeinsam will ich mit euch jetzt tiefer in diesen Bibeltext einsteigen und am Ende noch 5 grundsätzliche Dinge zum Thema Gelassenheit sagen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir. Kommt, das ist das allererste Wort, das Jesu Jünger von ihm hören. In Matthäus 4 heißt's, als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir hinterher. Jesus sagt diesen Satz immer wieder in den Evangelien, kommt mir nach, kommt zu mir, kommt mir hinterher. Diese Formulierung, dieser Aufruf, dieses kommt, das findet sich 12 Mal im Neuen Testament. Und das fand ich jetzt wirklich spannend. Beim ersten Mal hat es was mit Mission zu tun und dann beinahe immer mit Gelassenheit. Zuerst heißt es, kommt mir hinterher, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das sagt Jesus zu Simon und Andreas da ganz am Anfang. Und danach geht's meistens um Ruhe und Gelassenheit. Als Jesu Jünger die Hiobsbotschaft bekommen, dass ihr alter Lehrer Johannes der Täufer gestorben ist, hingerichtet wurde, da kommt Jesus zu ihnen und sagt, kommt ihr alleine an eine einsame Stätte und ruht euch aus. Oder hier in unserem Text, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder meine absolute Lieblingsstelle im Johannesevangelium, ganz am Ende, als die Jünger fischen waren und Jesus schon am Ufer auf sie wartet, kommt her, frühstückt mit mir. Mühselig und beladen. Jesus ruft jetzt alle, die mühselig und beladen sind. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wen meint es denn eigentlich? Wer sind die Mühseligen und Beladenen? Ganz kurz, wer ist gemeint? Erstens, Jesus meint die, denen ihr Glaube gesetzlich geworden ist und ihnen schwere Mühe macht, anstatt Kraft und Freudenquell zu sein. Jesus ruft, wer von harten Glaubensaussagen eingeengt, belastet und gestresst ist. Und wenn du bei Mission und 24/7 erstmal diese Enge und diese Last verspürst, dann ruft Jesus genau dich. Zweitens, Jesus ruft die, die unter der Plagerei ihres Lebens leiden. Wenn du viel arbeitest, wenn deine Arbeit dich müde und fertig macht, wenn du oft schlapp und unmotiviert bist bei dem, was du tust, dann ruft Jesus genau dich. Und drittens, alle, die kraft- und orientierungslos sind. Im Sprüchebuch heißt's, ohne Vision verwildert ein Volk. Ohne Ziel im Leben dümpelt man rum. Wer Abi gemacht hat, die 3 Wochen danach, das ist genau dieses Gefühl von Visions- und Orientierungslosigkeit. Und ihr wisst auch alle, das ist eine viel größere Gefahr für unsere Generation als noch für unsere Elterngeneration. Wir haben 1000 Studiengänge, 1000 Möglichkeiten, 1000 Dinge, die an uns zehren und auf uns einprasseln. Und Orientierung und einen klaren Weg zu bewahren, das war noch nie so schwierig wie heute. Rumdümpeln und Zeit und Leben vertändeln war hingegen noch nie so einfach wie heute. Wenn das dir manchmal so geht, dann sagt Jesus auch zu dir, komm her zu mir. Jetzt wozu? Drittens, ich will euch erquicken. Man kann auch übersetzen, ich will euch Ruhe geben, will euch erfrischen. Jesus gibt Ruhe. Ich weiß nicht, wie ihr euch Jesus so vorstellt, aber ich glaube, es ist nahezu unmöglich, sich Jesus so richtig gestresst vorzustellen. Stellt euch mal vor, wie er hektisch umherläuft, von Predigt zu Wunder hastet, irgendwie mit gesenktem Blick abgeschirmt von seinen Jüngern schnell an den Leuten vorbeigeht, um bloß nicht auf den Einzelnen eingehen zu müssen. Jesus ist das komplette Gegenteil. In der Menschenmenge spürt er, dass eine einzige kranke Frau sein Gewand berührt hat. Dreht sich um in diesem ganzen Trubel, spricht mit ihr und heilt sie. Er sieht den Zöllner Zachäus auf seinem Baum da oben sitzen und kommt her zu ihm. Jesus lässt die Kinder zu ihm kommen, die seine Jünger genervt wegjagen wollen. Er ist einfühlsam und Alex hat die Geschichte vorher erzählt, als Lazarus stirbt und Jesus zu dieser Beerdigung kommt, zur Trauergesellschaft und es sieht, fängt er an zu weinen. Das ist übrigens der kürzeste Vers der ganzen Bibel aus Johannes 11, 35. Jesus weinte. Und ich habe mich gefragt, warum ist Jesus so ungestresst und wieso ist er so einfühlsam? Wie kriegt er das hin? Wie macht er das? Und ich glaube, das Stichwort ist relativ simpel. Es heißt Einsamkeit. Dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Zu Beginn seiner Wirksamkeit lässt sich Jesus ja am Jordan taufen von Johannes dem Täufer. Der Heilige Geist kommt dann auf Jesus in Gestalt einer Taube herab und Gottes Stimme spricht vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und jetzt ist praktisch alles bereit dafür, dass Jesus an die Öffentlichkeit geht. Da ist der Heilige Geist als Taube, da ist diese donnernde Stimme vom Himmel, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Jetzt wäre praktisch alles bereit, dass Jesus in die Öffentlichkeit geht und mit beeindruckenden Wundern und umhauenden Predigten mal so richtig zeigt, wer er ist. Aber die Geschichte, die geht ganz anders weiter. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Nachdem er 40 Tage und Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Jesus geht zuallererst mal in die Wüste. Das griechische Wort für Wüste an dieser Stelle, das meint nicht unbedingt erstmal Sand und Hitze. Wüste kann man auch als verlassenen Ort, abgelegenen Ort, einsamen Ort, ruhigen Ort oder als Einöde übersetzen. Und in den Evangelien haben wir ganz viele Berichte davon, wie Jesus an solche ruhigen, einsamen Orte geht und sich zurückzieht. Aber diese Stelle hier am Anfang von Jesu Wirken, wo er das 6 Wochen lang macht, das ist wahrscheinlich die wichtigste. Denn in dieser Wüste, an diesem ruhigen Ort, das ist der Ausgangspunkt von Jesu eigener Mission. Seine Karriere, könnte man sagen, startet in der Einsamkeit. Ich habe mich früher bei dieser Bibelstelle so ein bisschen gefragt, wäre die Versuchung eigentlich nicht direkt nach der Taufe von Jesus geschickter gewesen, wo noch so diese donnernde Gottesstimme im Hintergrund ist, er erfüllt vom Heiligen Geist jetzt losgehen kann, um diesen Feind, diesen Widersacher mal so richtig gegenüberzutreten. Aber stattdessen passiert diese große Herausforderung für Jesus alleine an einem trostlosen Ort nach 40 Tagen ohne Essen. Und lang hat diese Geschichte für mich nicht wirklich Sinn ergeben, weil ich die Wüste als Ort der Schwäche verstanden habe. Ich dachte mir so heiß, durstig, einsam, da muss Jesus eigentlich völlig am Boden sein. Das ist eigentlich der Ort, wo er am schwächsten ist. Aber ich habe irgendwann verstanden, das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Wüste, diese Einsamkeit, das ist eigentlich der Ort, wo Jesus am stärksten ist. Er hat 40 Tage lang ja nicht nur einfach rumgesessen, er hat gefastet, er hat gebetet. Er war so nah an Gott dran, wie man sich's nur vorstellen kann. Und ich glaube, diese Stimme vom Himmel, diese Geisterfahrung, die war noch nicht genug, um dem Teufel gegenüberzutreten. Er hat diese 6 Wochen lang Fasten, Gebet und Stärkung gebraucht, um diesen Kampf aufnehmen zu können. Und das finde ich spannend. Jesus hat es sehr regelmäßig getan. Er hatte manchmal sehr anstrengende Tage, da muss er kräftemäßig wirklich am Ende gewesen sein, wo er Predigten gehalten hat, Heilungen vollbracht, Gespräche mit Menschen, Diskussionen mit Schriftgelehrten und so weiter. Und dann macht Jesus genau nicht das, was vermutlich wir machen würden. Erstmal ausschlafen, aber macht Jesus nicht. Er geht auch nicht joggen, trifft sich nicht mit seinen Jüngern zum Brunchen, geht auch nicht mit Freunden in die Therme, sondern Jesus macht was ganz anderes. In Markus 1,35 erfahren wir, was Jesus nach seinem ersten richtigen Arbeitstag als Messias gemacht hat. Er war 6 Wochen in der Wüste und dann geht er einen einzigen Tag lang berufend, heilend und predigend durch die Gegend. Und dann heißt es, ganz früh, als es noch Nacht war, ging Jesus an einen einsamen Ort in die Wüste, um zu beten. Der Rückzug war für Jesus Teil seines Biorhythmuses. Man könnte sagen, Ruhe war sein Spielsystem. Das war wichtiger als Schlafen und Essen für ihn. Und an dieser Stelle will ich einen kleinen Cut machen und euch mal 5 Minuten geben, um mal mit euren Nebensitzern über das zu reden, was ich gerade gesagt habe, nämlich diese Frage, wie geht's euch selber mit Ruhelosigkeit, mit Medien, Digitalität und was sind eure Strategien, um trotzdem immer wieder nah an Jesus zu kommen? Und in 5 Minuten geht's dann gleich weiter. Ich sehe, ihr unterhaltet euch sehr angeregt und ihr könnt ja vielleicht nachher eure spannenden Gedanken noch ein bisschen weiter ausführen. In Frankreich im 18. Jahrhundert lebte ein Wirt namens Boulanger und er hat 1765 in Paris eine Suppenküche eröffnet. Ein paar Jahrzehnte später hat er die zu einem wirklich stattlichen Restaurant aufgebaut. Und als kleinen Marketing-Gag ließ er am Eingang über der Tür einen lateinischen Spruch anbringen. Venite ad me omnes qui stomacho laborantur, et ego nos restaurabo. Für diejenigen, die kein Latinum haben, übersetze ich es einmal. Das ist eine Abwandlung von unserem Vers in Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, wenn euch der Magen knurrt, ich werde euch erquicken. Dem französischen Wirt haben wir übrigens das Wort Restaurant zu verdanken, das kommt tatsächlich daher. Das heißt, ich werde euch erquicken, wie es da eben drüber stand, Restaurabo. Ein Ort der Erquickung, der Wiederherstellung, ein Platz, an dem man bedient, verwöhnt wird, wo man sich mal so richtig gut gehen lassen darf. Und dieses Erquicken ist ein sehr altertümliches Wort, aber das meint genau das Wiederherstellen, Wiederbeleben. Ich war gestern freundlicherweise von der Familie meiner Freundin in ein hervorragendes schwäbisches Restaurant eingeladen und ich finde es wirklich ein super Bild dafür, wie Jesus uns einlädt. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn man nach so einem richtig guten, leckeren Essen, guten Gesprächen mit netten Leuten einfach denkt, wow, ich fühle mich so richtig erquickt wiederhergestellt. Und spannenderweise, das können wir jetzt aber leider nicht vertiefen, in Restaurabo, also diesem Restaurant, da steckt das griechische Wort Stauros drin. Das bedeutet auf Deutsch Kreuz. Jesus hat am Kreuz die Mühsal und Lasten der ganzen Welt auf sich genommen. Und dieser Trost, der mich aufrichtet, die Kraft, die mich wieder nach vorne blicken lässt, diese Erquickung, die wurde teuer erkauft durch Jesu Tod. Jetzt noch zum sanften Joch, was es damit auf sich hat. Jesus sagt ja dann, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus war ja Lehrer und kein Bauern und er hatte Jünger und keine Ochsen. Wenn ein jüdischer Lehrer damals ein Joch hatte, dann war damit nicht dieses Zuggeschirr gemeint, dass man den Ochsen umlegt, um sie vor dem Pflug zu spannen. Zur Zeit Jesu war das Joch ein gängiger Begriff dafür, wie man die fünf Bücher Mose und die jüdische Lehre, also die Tora, verstehen sollte. Man könnte sagen, bei diesem Joch, da geht's darum, wie man Mensch sein soll, wie man die Lasten des Lebens und die verschiedenen Lebensbereiche schultert. Da geht's um Leben an sich, um Arbeiten, um Geldsachen, Beziehungen, Wirtschaftsgeschichten, Konflikte, alles Mögliche. Das Joch ist ein Bild dafür, wie man seinen eigenen Lebensacker pflügt in allen Bereichen und wie man die Lasten des Lebens bewältigt. Und jüdische Lehrer zu der Zeit, die hatten so ein Joch, so eine Lehre anzubieten. Da war Jesus praktisch wie alle anderen Lehrer seiner Zeit unterwegs. Es gab aber einen entscheidenden Unterschied. Jesu Joch war sanft und seine Lehre war anders. Die Jünger Jesu lernten im Wesentlichen drei Dinge bei ihm. Erstens, mit Jesus zusammen sein. Zweitens, werden wie Jesus. Und drittens, leben wie Jesus. Hätte Jesus einen Studiengang angeboten, im Modulhandbuch hätten genau diese drei Qualifikationsziele gestanden. Mit Jesus zusammen sein, werden wie Jesus, leben wie Jesus. Und der Sinn dieser Lehre, der ist dann folgender. Wir sollen unser ganzes Leben nach Jesu Vorbild mit ihm gemeinsam umgestalten. Und dabei soll die Seele erquickt und innerlich erfrischt werden. Was in uns verkrümmt und verkümmert ist, es soll wieder zu Form und Gestalt kommen. Jesus verspricht Leben in Fülle. Wir sollen gerettet werden, also heil werden. Ihr kennt wahrscheinlich das englische Wort für heil, salvation. Es ist euch ein Begriff, denke ich mal, das kommt vom lateinischen Salve. Die Asterix-Leser unter euch wissen, das ist eine Begrüßung auf Latein, das heißt wörtlich sei gesund. Das kann aber auch für eine Salbe stehen, die man sich auf eine Brandwunde oder eine sonstige Wunde aufträgt. Und das ist der Sinn von Jesu Lehre, Menschen heilen, sie retten, und zwar auf der inneren Ebene ihrer Seele. Und das soll geschehen, diese Heilung, diese Rettung, indem wir mit Jesus zusammen sind, werden wir Jesus, leben wir Jesus. Indem wir seine Ausbildung und seinen Studiengang absolvieren. Jesus sendet dich, geh hinaus in die Welt, aber davor lädt Jesus dich erstmal ein und sagt, komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken. Um wieder zum Anfang zurückzukommen, als ich mit meinem Freund durch dieses Wohngebiet in Münster gelaufen bin, gestresst und völlig fehl am Platz, da habe ich eine Gebetserhörung gelebt wie selten zuvor. Es ist tatsächlich passiert, eine Stunde lang haben wir es geschafft, kein einziges Gespräch zu führen. Das war sensationell. Die Leute haben die Straßenseite gewechselt, sind an uns vorbeigehastet und haben wirklich mit jeder Faser ihres Körpers signalisiert, sprecht uns bloß nicht an. Ich war selten so dankbar über eine Gebetserhörung. Und nach einer eindrücklichen Stunde haben wir irgendwie beide gemerkt, ja, das soll wohl heute nicht sein, mein Kollege und ich, und haben uns dann einfach auf eine Parkbank gesetzt und eine Stunde lang gemeinsam gebetet. Und dann war ich ruhig. Und tatsächlich hatte ich am Abend dann noch ein ziemlich gutes Glaubensgespräch. Wir sind nämlich danach noch zu einem Lobpreisabend gegangen, haben uns dann in Münster in eine Kneipe reingesetzt und uns ganz gut unterhalten. Und auf einmal kamen ein paar andere Leute dazu, die auch bei diesem Lobpreisabend waren. Die waren dann noch relativ frisch dabei und wir sind relativ schnell auf ganz intensive Themen gekommen. Es hat sich ein Gespräch entwickelt, das beinahe 6 Stunden lang ging, erst in dieser Kneipe, dann noch auf einer Parkbank in Münster bis nachts um 3, mit allen schwierigen und intensiven Fragen des Glaubens. Wir haben über Gott, Welt, Philosophie geredet und es war teilweise wirklich herausfordernd, aber ich hatte richtig Freude und war voll gelassen, weil ich davor eine Stunde lang mit einem guten Freund gebetet habe und bei einem wunderbaren Lobpreisabend war. Ich hatte eine innere Gelassenheit. Und ich glaube, dass diese beiden Bereiche, Mission und Gelassenheit, zusammengehören. Zum einen, weil Jesus an sich Ruhe schenkt und zum anderen, weil Mission auch bedeutet, erstmal Gott Dinge tun zu lassen. Mir kommt bei Mission meistens eigentlich erstmal in den Sinn, was ich selber tun müsste, irgendwie Argumente auswendig lernen, Kommunikation üben, mehr Überzeugungskraft entwickeln, Bücher lesen, eine Sprache lernen, eine Kultur verstehen, solche Dinge. Das ist alles gut und alles richtig und ich glaube, viele von euch machen das punktuell immer wieder mal. Aber Mission fängt nicht damit an. Bei Mission, da geht es auch darum, Dinge erstmal geschehen zu lassen. Und Dinge geschehen lassen, das ist eine relativ entspannte Angelegenheit. Deshalb jetzt zum Schluss noch 5 Punkte, wie du bei Mission einfach getrost Dinge geschehen lassen kannst. Sind meistens Dinge, für die erstmal Gott zuständig ist. Erstens, sich waschen lassen. Christsein fängt ja bekanntlich mit der Taufe an und vermutlich sind die meisten von euch getauft, sei es irgendwie als Kind oder später im Jugendalter. Und bei der Taufe geht es ja darum, dass Jesus mich rein macht. Ich kann mich ja nicht selbst reinigen, nicht selbst taufen. Das passiert an mir. Da lasse ich Gott erstmal machen für mich. Und deshalb finde ich die Taufe eine richtig coole Erinnerung. Ich lasse mich von Gott regelmäßig reinwaschen. Er macht es für mich. Und ich setze mich einfach Gott aus und diesem Neuanfang, den er dann schenkt. Mein Doktorvater, bei dem ich meine Doktorarbeit schreibe, der Henning Frohgemann, der hat ein richtig gutes Buch geschrieben, das heißt Den Glanz widerspiegeln. Den Glanz widerspiegeln. Wir sollen Gott einfach an uns arbeiten lassen und dann seinen Glanz widerspiegeln. Wir sind praktisch wie ein Bergsee in den Alpen, der nachts bei klarem Wetter den Mondschein und den Sternenhimmel widerspiegelt. Falls ihr das mal gesehen habt, das ist ein unglaublich schönes Bild. Die Sache ist, es funktioniert aber nur, wenn das Wasser ruhig ist. Nur dann sieht man diesen Glanz des Mondlichts, der sich da wunderschön widerspiegelt in seiner ganzen Schönheit. Und ich glaube, so ist es auch bei uns. Nur wenn wir ruhig sind vor Gott, wenn wir Stress und Rastlosigkeit loswerden, ablegen und ruhig vor Gott werden, dann können wir seinen Glanz widerspiegeln. Und es beginnt eben damit, dass wir uns von Gott reinmachen lassen. Zweitens, wohnen lassen. Glauben bedeutet erstmal, Jesus in sich wohnen zu lassen, ihm das Herz zu geben, ihm das Leben anzuvertrauen. In Kolosser 1,27 heißt es ja, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Gott Raum geben, Jesus wohnen lassen. Und wenn Jesus bei uns wohnt, dann hat es 2 Folgen, wie immer, wenn man mit jemandem zusammen wohnt. Erstens, man kennt sich und zweitens, der andere gestaltet die Wohnung und das Leben irgendwie auch mit. Man kennt sich zunächst mal, denn Wohnen ist ja bekanntlich eine der engsten Formen von Gemeinschaft, die man überhaupt haben kann. Wieso kennt ihr eure Familien alle so gut? Ganz einfach, ihr habt zusammen gewohnt, zusammen gelebt. Ihr kennt jede Macke, jede Angewohnheit, ihr habt unzählige Male gemeinsam gegessen, gemeinsam gelacht, euch gestritten, euch wieder versöhnt, ganz viel Zeit verbracht. In meiner WG im Bengelhaus, als ich damals auf dem legendären Stockwerk C3 gelebt habe, war das so, wir saßen da im Wohnzimmer und haben im Flur direkt nach einer Sekunde sagen können, durch geschlossene Tür hindurch, wer da gerade durchläuft. Wir konnten am Gang direkt zuordnen, wer von den 10 Jungs das war. Das Schlurfen von Simon, der schnelle, dynamische Gang von Ruben oder die leisen Sohlen von Tim, das war direkt allen klar, weil wenn man sich kennt, wenn man miteinander wohnt, dann kennt man sich einfach. Und so ist es mit Jesus auch, wenn du ihn in deinem Herzen wohnen lässt, dann kennst du ihn. Und dann weißt du auch, wie er über dich denkt. Du weißt all das Gute, das er von dir denkt und das Gute, das er schon für dich getan hat. Und wie sehr er dich mag, weil man kennt sich einfach. Zweitens, der andere gestaltet Wohnung und Leben mit. Und wer mit anderen Leuten zusammen wohnt, weiß das. Irgendwie, man kann nicht alles selber bestimmen, wie es in der Wohnung läuft. Dann sieht die Wohnung vielleicht anders aus, wie ich es gerne hätte. Der andere stellt vielleicht auch mal was im Wohnzimmer um, streicht eine Wand neu oder macht irgendwas anderes, was ich vielleicht nicht so tun würde. Und wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dann wird er genau das tun. Er wird umstellen, umgestalten, ausmisten, Dinge verändern. Und er wird Heil bringen, wenn du ihn lässt. Jesus als Mitbewohner zu respektieren, heißt genau das, ihm Raum zu geben, ihm machen zu lassen. Und dann wird er mit dir zusammen handeln. Geschehen lassen heißt hier einfach Jesus wohnen lassen. Der dritte und vielleicht herausforderndste Punkt, sich schmähen lassen. Loslassen, das heißt auch, um Jesu Willen darauf zu verzichten, den eigenen Ruf krampfhaft bewahren zu wollen. Wenn du mit Jesus als Christ unterwegs bist, dann wird es nicht jeder andere Mensch direkt mal intuitiv plausibel finden und dir Beifall klatschen. Und es ist auch ehrlich gesagt das Normalste auf der Welt, dass man mal einen dummen Spruch abbekommt, dass sich Leute mal über einen lustig machen oder dass auch mal hinter dem Rücken über jemand geredet wird. Schlimmer als blöde Sprüche und solche Lästereien wird es zum Glück für die meisten von uns nicht werden. Ihr könnt euch ja in den nächsten Tagen mal den Vortrag von Jassi Erik anhören, den er gerade hält, über Christen in Bedrängnis. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber trotzdem zugegeben, auch für uns kann es immer wieder ungemütlich sein und man kann sich sehr unwohl fühlen, wenn man für seinen Glauben so im Freundeskreis oder an anderen Stellen im Kreuzfeuer steht. Und an der Stelle einfach loszulassen, das kann heilsam sein. Deswegen, es kann dir völlig egal sein, was Leute über dich denken. Du musst dich nicht verteidigen für das, was du glaubst. Und wenn du über deinen Glauben ausgefragt wirst und keine kluge Antwort geben kannst, das geht mir bis heute immer wieder mal so, dann lass dir das gesagt sein. Gott wirkt oft genau in der Ohnmacht seiner Zeugen. Gott wirkt in der Ohnmacht seiner Zeugen. Und wenn wir das im Herzen haben, dann macht es richtig gelassen in Gesprächen. Viertens, laufen lassen. Martin Luther hat mal den schönen Satz gesagt, abends nach der Arbeit nehme ich mir einen Krug Bier und schaue dem Reich Gottes beim Wachsen zu. Loslassen bedeutet zu wissen, Gott baut sein Reich. Er ist der eigentliche Missionar und er lenkt die Dinge. Ich kann Menschen nicht allein zu Jesus führen und in den Glauben irgendwie reinquatschen. Ich kann nur Zeugnis geben und dann dabei zugucken, mitbeten und mitfiebern, wie Gott wirkt. Und dabei darf ich gelassen sein und darf mich auch mal zurücklehnen und abends nach getaner Arbeit mit einem Bierkrug in der Hand Gott beim Wirken zuschauen. Fünftens und letztens gelten lassen. Der letzte Punkt gilt für deinen Umgang mit Glaubensgeschwistern und vor allem, wenn du vorhast, in ein anderes Land zu gehen oder da vielleicht schon mal warst, dann ist es überlebenswichtig. Sei gelassen mit deinen christlichen Geschwistern, mit denen du missionarisch unterwegs bist. Sei gelassen über ihre Einstellungen, ihren Glaubensstil, was sie politisch denken und was sie sonst mitbringen und lass deine Glaubensgeschwister erstmal gelten, auch wenn du das komisch und falsch findest, was sie tun. Eine kleine Tansania-Anekdote dazu. In meinem allerersten Gottesdienst in Tansania ist Folgendes passiert. Nach dem Lobpreis kam ein Mann mit einem Huhn auf die Bühne und hat dieses Huhn neben der Kanzel stehend vor der richtig euphorischen Gemeinde versteigert. Die Leute waren voll dabei, ich habe überhaupt nicht verstanden, was da gerade passiert. Und ich musste da erstmal an die Tempelreinigung Jesu denken, wo er ja praktisch dafür gesorgt hat, dass sowas eigentlich nicht passiert und dachte, wie kann man nur Federvieh im Gottesdienst versteigern? Und die Frau, die dieses Huhn dann für 5 Euro erstanden hat, die war unglaublich glücklich und alle waren happy. Ich habe gar nicht verstanden, was passiert ist, aber ich habe erstmal meinen Ärger unterdrückt und dann abends in meiner Gastfamilie gefragt, was das denn war. Und die Sache war relativ simpel. Die meisten Bauern dort im ländlichen Bereich, die haben schlicht und einfach kein Bargeld. Wenn die jetzt sonntags was spenden wollen, können die ja schlecht irgendwie das Huhn ins Opferkörble reinlegen. Und dementsprechend wird dann an einer Stelle im Gottesdienst immer was versteigert, wo dann diese Bauern ihre Sachen mitbringen können und das Geld dann direkt in den Klingelbeutel gibt. Und die Dame war deshalb so glücklich, weil sie 5 Euro fürs Reich Gottes geben konnte und dann noch sogar ein Huhn dafür bekommen hat. Wahrheit und theologisches Streiten sind wichtig. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Aber oft gilt es einfach erstmal gelten zu lassen, bis Gottes Glanz die Wahrheit ans Licht bringt. Und das ist in gemeinsamer Mission mit Geschwistern überlebenswichtig. Übrigens auch in unseren Breitengraden. Es gibt inzwischen mehrere Studien, die zeigen, dass Streit unter Kirchen, unter Christen den Glauben generell für Außenstehende unattraktiv macht. Und dass man das im deutschsprachigen Bereich auch zeigen kann, dass es ein großes Problem ist. Ich streite als Theologe, wie gesagt, sehr gerne, aber trotzdem muss ich mir das auch immer wieder selbst sagen, erstmal andere gelten lassen, auch wenn ich nicht verstehe, was sie tun. 24/7 mit Jesus gegen Stress und Rastlosigkeit. Mission kann so gelassen sein. Bevor Jesus uns in die Welt hinausschickt, ruft er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Gottes Ruhe war für Jesus selbst der Ausgangspunkt für seine eigene Mission und ich glaube, das darf es für uns auch sein. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du für uns ein sanftes Joch, eine gute Lehre bereithältst, dass wir dich kennenlernen dürfen, nah an dein Herz kommen dürfen und auch alles ablegen können, was uns stresst. Du siehst, wo Mission für uns selbst herausfordernd ist, wo wir uns unwohl fühlen und erstmal ein Krummeln empfinden, wenn wir über unseren Glauben sprechen. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst, immer näher zu dir zu kommen, immer mehr gelassen zu werden und dass wir in Frieden und mit Freude deinen Glanz widerspiegeln dürfen. Amen.